HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Hallo Sibel. Die Drohungen gegen dich sind real. Wir werden dich kleinen Kanaken bald abschlachten. Ich weiß ja, wo du wohnst.
Das hat nichts mehr mit Hass zu tun, sondern das ist Aufruf zum Mord letztlich.
Wir wollen, dass neben den Sicherheitsbehörden auch die Bürger die Chance haben, das, was sie im Netz finden, wo sie sagen, das kann doch nicht sein, zu melden.
Ich habe natürlich zuerst bei RT Deutschland die informiert, weil ich nicht dachte, dass die sowas stehen lassen. Da kam überhaupt keine Reaktion. Als nächstes habe ich dann natürlich sofort versucht bei Facebook. Da kam die Reaktion, ist nicht gegen unsere Geschäftsbedingungen.
Ganz viele Leute zeigen einfach gar nicht mehr an, weil eine erste Welle von Menschen angezeigt hat und total frustriert entweder auf Polizeidienststellen ihnen gesagt wurde, naja, dann löschen sie doch einfach ihren Facebook-Account. Warum haben sie denn so provoziert im Netz?
Es muss klar sein, auf solche Volksverhetzungen oder Morddrohungen gibt es Reaktionen und zwar schnell.
Wenn diese Anbieter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja auch, jetzt ihre Nutzer anzeigen müssen, dann werden wahnsinnig viele Fälle bei der Polizei landen. Und da sagt der Staatsanwalt gegen Hasskriminalität, das wäre eine solche Flut, das könnten wir gar nicht leisten.
Eine Flut ist es schon, was da aus dem Netz quillt. Hass im Netz ist zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Niemand ist nicht gefährdet. Anfänglich setzte der Staat nur auf Löschpflichten der Internetplattformen. Inzwischen sollen die Hetzer spüren, dass ihr verbales Gift auch strafrechtlich relevant ist. Ein besonders unkonventioneller Ansatz findet sich in Hessen. Seit einem halben Jahr kooperieren die Generalstaatsanwaltschaft und ihre Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz mit der Zivilgesellschaft, unter anderem mit Hate Aid, einer Organisation von Aktivisten, die volksverhetzende Posts und beleidigende Tweets in den Mail-Eingang der Staatsanwälte befördern und anzeigen. Bis Anfang April wurden mehr als 140 Ermittlungsverfahren eingeleitet, leider mit mäßigem Erfolg. Es fehlt an Kooperationsbereitschaft der Plattformbetreiber, deren Sitz häufig im Ausland ist, aber auch an Identifizierbarkeit der Menschen hinter den anonymen Accounts. Was könnte helfen? Die grenzüberschreitende Erhebung elektronischer Beweismittel? Eine gesetzliche Meldepflicht für Hassbots? Verfolgen statt löschen. Hasskommentare im Netz. So haben wir unsere heutige Tagsendung überschrieben und starten mit Hate Aid. Das ist eine von drei Organisationen, die bundesweit arbeitet, Opfer von Online-Hass berät und unterstützt, auch mit Prozesskostenbeihilfe. Auf dieser Internetplattform kann jede und jeder Hass und Hetze im Netz anzeigen und dabei auch anonym bleiben. Ramona Schlee berichtet.
Luisa Neubauer ist das Gesicht der Fridays for Future-Bewegung in Deutschland. Seit Monaten streitet sie mit Schülern für das Weltklima, ruft jeden Freitag zu Schulstreiks auf. Hater greifen sie dafür im Netz an.
Es fängt an mit lass dich abtreiben bis hin zu ich hoffe, meine Tochter wird nie wie du. Das ist furchtbar und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das gar nicht trifft. Aber in erster Linie denke ich so, boah Leute, macht was Besseres mit eurer Zeit.
Luisa Neubauer lässt sich von Hate Aid vertreten, denn Hass im Netz muss ihrer Ansicht nach bestraft werden. Die Organisation sichtet alles, was im Netz über die junge Aktivistin gepostet wird. Sehen Anwälte wie Jan Stahl Chancen auf Erfolg, dass ein Hasspost geahndet werden kann, reichen sie Klage vor dem Zivilgericht ein. Erstreiten die Anwälte dort tatsächlich Schadenersatz, kommt das allen zugute, erklärt Jan Stahl.
Das heißt, das Geld, was wir erstreiten von den Täterinnen und von den Tätern, wird im Rahmen einer gelebten Solidarität wieder für andere in Zukunft zur Verfügung gestellt, um möglichst großflächig und möglichst zahlreich den Menschen helfen zu können. Das ist dann irgendwann so ein Perpetuum mobile, so ein sich selbst tragendes System.
Auf diese Weise will Hate Aid den Opfern von Hass im Netz alle Kosten für ein Gerichtsverfahren abnehmen. Die Organisation will erste Anlaufstelle sein, bietet verschiedene Beratungen an. Zum Beispiel, wie man Profile und Konten im Internet möglichst sicher macht, wenn plötzlich die eigenen persönlichen Daten im Netz auftauchen. Ziel bleibt aber immer, die Täter dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Darauf pocht die Geschäftsführerin von Hate Aid, Annalena von Hodenberg. Hasskommentare nur aus dem Netz zu nehmen, reiche nicht.
Ich bringe immer gerne dieses Beispiel, ihr Auto steht draußen, jemand geht vorbei, zerkratzt das Auto Und sie gehen hin und lassen es wieder neu lackieren und stellen es wieder hin, dann geht der wieder hin und zerkratzt es wieder. Und genauso läuft es auch im Netz. Wenn sie nur löschen, dann schreiben die Hater eben nochmal 3 neue Nachrichten. Das bringt es eben nicht.
Von Hodenberg sorgt sich um die Meinungsfreiheit in Deutschland. Eine ganz aktuelle Studie zeige, mehr als die Hälfte der Internet-User hielte sich bei Diskussionen im Netz zurück. Aus Angst, Opfer von digitalen Hassattacken zu werden. Die Grünen-Politikerin Renate Künast, selbst häufig Zielscheibe von Hatern, sieht Folgen auch im analogen Leben.
Wenn in 10 Jahren kein Mensch mehr weder im Bundestag noch im Landtag noch im Landkreis sein will, wir kennen ja solche Beispiele, dass du ja irgendwann so viel Energie dafür verbrauchst und auch nicht verantworten kannst, wie das gegenüber deiner Familie und der Angst ist und deine Kinder, dass du dann zurückgehst. Das nennt man Zersetzung.
Für diese Zersetzung seien nur sehr wenige verantwortlich, die im Netz sehr laut und sehr wirksam Hass verbreiten. HateAid will diese wenigen aus der Deckung holen und von Gerichten bestrafen lassen. Für die Debattenkultur, für die Demokratie und für die Würde der Opfer von Hass im Netz.
HateAid, eine von 3 Organisationen, mit denen die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität des Landes Hessen, die ZIT, zusammenarbeitet. Diese Meldestelle hat im November 2019 ihre Arbeit aufgenommen, ist also jetzt ein halbes Jahr alt und arbeitet über die Grenzen Hessens hinaus. Dr. Benjamin Krause ist Staatsanwalt bei der ZIT in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Mehrere hundert Kommentare sichten Sie und Ihre Kollegen Tag für Tag, mehr als 3.300 im Monat. Was sind die Inhalte?
Ja, da ist vorab zunächst mal zu sagen, dass wir keinen umfassenden Überblick jetzt haben. Das muss ich erst mal ganz klarstellen. Also wir sehen natürlich nicht alles. Aber was wir sehen dann, was wir gemeldet bekommen, ist ganz unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, das ist zum Beispiel nur rechts oder nur links oder nur ausländerfeindlich oder nur antisemitisch oder. Es gibt also quasi alles. Man kann fast sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem Bereich der Hasskommentare im Internet.
Das bedeutet aber auch, wenn Sie morgens Ihren Rechner hochfahren, dann begegnet Ihnen möglicherweise gleich mal Adolf Hitler.
Ja, das kann gut sein. Wenn ich den Rechner hochfahre, dann gucke ich erstmal, gibt es irgendwelche Eilsachen, gibt es irgendwelche neuen Sachen, die gemeldet worden sind, vielleicht mit Gefährdungsmomenten, wo man eben sofort entscheiden muss, leite ich das weiter an die Polizei, dass die dann guckt, besteht da eine Gefährdung in der realen Welt? Weil es kann ja sein, dass aus irgendwelchen Kommentaren vielleicht tatsächlich reale Bedrohungen in der realen Welt werden. Das ist tatsächlich so, das, was ich morgens mache. Und natürlich gibt es da öfters mal auch Adolf Hitler oder was weiß ich auch immer alles. Mhm. Ja.
Gibt es denn ein Muster, nach dem bestimmte Personengruppen Ziel dieser Kommentare sind?
Na, da tue ich mir schwer damit, Ihnen da so eine eindeutige Auskunft oder eine eindeutige Antwort zu geben, weil wir eben nur diesen beschränkten Blick haben auf die Ermittlungsverfahren, die wir haben. Wir führen jetzt keine Lagebeobachtung durch, dass ich so allgemein oder abstrakt dazu antworten könnte. Ich muss da ganz klar machen, wir sehen nur das, was Gegenstand unserer Ermittlungsverfahren ist und darin dann Muster zu erkennen. Das ist einerseits nicht unsere Aufgabe und andererseits auch unglaublich schwer, weil man dafür diesen großen Überblick haben muss. Ich kann aber aus der Erfahrung unserer Fälle so 2 unterschiedliche Arten doch rauslesen, nämlich 2 unterschiedliche Arten, wie wahrscheinlich diese Urheberinnen und Urheber der Kommentare vorgehen. Das ist einerseits eher so diejenige oder derjenige, der das ab und zu mal macht, irgendwie getriggert durch irgendeinen anderen Kommentar oder durch irgendein anderes Ereignis. Und die zweite Seite ist eher die, dass Urheberinnen und Urheber das relativ professionell machen, dauerhaft, mehrfach am Tag, also zig Kommentare schreiben. Das sind eher so aus unserer Erfahrung fast schon so die Influencer, kann man sagen, oder die Nerds, genau in diesem Bereich. Also das ist das, was ich sehen kann. Es gibt so diese unterschiedlichen Arten, aber so das klare Muster, das würde ich uns jetzt nicht zugestehen, dass wir da so den Überblick hätten, um da professionell und seriös drauf zu antworten.
Und wenn Sie sagen, die arbeiten aber professionell, diese Nerds, von denen Sie gerade gesprochen haben, dann beziehen Sie das auf die Häufigkeit und nicht auf eine bestimmte Form der Darstellung.
Doch, das auch. Das muss man schon auch sagen. Also es gibt diese professionellen Urheberinnen und Urheber, die wir sehen, die fachen diese Diskussionen ganz bewusst an. Die sind gleichzeitig auf mehreren unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Dort werden dann immer die gleichen Kommentare inhaltsgleich quasi hochgeladen und dann wird eine Diskussion von diesen Leuten auch bewusst in eine gewisse Richtung in Gang gesetzt. Beispielsweise irgendeine Presseberichterstattung verlinkt und dann wird direkt vorgegeben, guck doch mal hier, was die Politiker da schon wieder entschieden haben. Natürlich mit wesentlich radikaleren Worten, um aber gleich diese Diskussion vorzugeben. Und das ist dann aus meiner Sicht rechtlich ganz besonders schwierig, das einzuschätzen, wenn jemand quasi nur so etwas in Gang bringt. Ob er dann auch dafür verantwortlich ist, was er ja, glaube ich, auch sein will, oder eben nicht.
Sie haben gerade gesagt, Herr Krause, dass das eigentlich keinem klaren politischen Spektrum zuzuordnen ist. Dennoch gab es ja nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke im vergangenen Jahr, nach dem 2. Juni, nach dem Mord, enorm viele rechtsextremistische Hasskommentare. Ich erspare mir jetzt einfach mal, die zu zitieren. Ist es jetzt ruhiger geworden?
Ja, also in Sachen Tötung Walter Lübcke schon, würde ich sagen. Dort bekommen wir jetzt keine Meldungen mehr zugeliefert. Deswegen, ich habe nur diesen eingeschränkten Blick, aber wenn ich die Zulieferungen, die wir bekommen, sehe, dann könnte man da tatsächlich sagen, ja, ich glaube schon, dass das abgenommen hat. Aber ganz allgemein kann man sagen, es gibt immer dann viele Hasskommentare, wenn es irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Ereignisse gibt, Straftaten, Unglücksfälle, politische Entscheidungen, wie jetzt auch zuletzt in der derzeitigen Situation, dann wird das immer zum Anlass genommen, diese einzelnen Entscheidungen oder Ereignisse, um darauf zu reagieren. Das ist das, was wir tatsächlich feststellen.
Also wenn jemand schreibt, Corona gibt's nicht, dann ist das keine Hassmail. Das ist dummes Zeug, sage ich mal. Ja. Aber trotz allem würden Sie das nicht verfolgen. Hass hat ja keine rechtlich abgrenzbare Definition, nicht? Also außerdem wird eben auch die Meinungsfreiheit als Errungenschaft der Demokratie ganz groß geschrieben, glücklicherweise. Daher dürfte es nicht ganz so einfach sein, nämlich an zu unterscheiden, wann ist ein Kommentar ein Hasskommentar und wann wird ein Kommentar strafbar, können Sie uns da helfen?
Nein, das kann ich versuchen, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, weil es für uns auch sehr, sehr schwierig ist. Sie haben völlig zu Recht angesprochen, die Meinungsfreiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut und ist bei unserer strafrechtlichen Arbeit auch im jeweiligen Einzelfall immer ganz besonders zu würdigen und zu berücksichtigen. Ganz allgemein kann man keine Auskunft geben, ein Kommentar ist dann strafbar, wenn, sondern es kommt immer auf den Einzelfall an. Es kommt auch immer darauf an, was ist denn der Kontext der Diskussion oder was ist der Kontext, in dem dieser Kommentar steht. Ist es ein initiativer Kommentar, wo jemand vielleicht seine Meinung zu irgendetwas sagt, oder ist es ein Kommentar, der auf einen anderen Kommentar Bezug nimmt? Dann kann das ganz unterschiedlich einzuordnen sein. Ein vielleicht etwas, für Sie unrealistisches Beispiel möchte ich Ihnen geben. Wenn jemand zum Beispiel schreibt, der gehört sofort erschossen, dann kann man diesen Kommentar für sich genommen nicht strafrechtlich würdigen, weil man wissen muss, wen meint er denn damit, der Kommentator, also die Urheberin oder der Urheber meint, die oder derjenige einen Politiker wegen irgendeiner Entscheidung, dann kann es natürlich strafrechtlich relevant sein. Aber das kann ja auch ganz in einem ganz anderen Zusammenhang sein. Zum Beispiel, wenn irgendjemand Polizeibeamte angreift und ein Polizeibeamter vielleicht in Notwehr oder wer auch immer in Notwehr dann handelt und sich verteidigt, dann kann zum Beispiel das ganz anders einzuschätzen sein. Oder wenn es um den, das ist jetzt momentan nicht so aktuell, aber war es mal, wenn es um Problemwölfe geht, die zum Beispiel Schafsherden reißen. Was ist, wenn dann jemand sagt, der Wolf gehört sofort erschossen? Auch wenn das jetzt ein Stück weit vielleicht komisch klingt, aber genau das ist für uns relevant. Wir müssen sehr, sehr aufwendig gucken, wo kommt dieser Kommentar her? Wie ist der aus objektiver Sicht von uns allen zu verstehen? Weil strafrechtlich relevant ist immer nur das, was quasi, wir nennen das immer, der unabhängige Dritte oder der Unbeteiligte, der darauf guckt, wie der den Kommentar versteht. Ja. Wenn dann der Urheber oder die Urheberin kommt und sagt, das habe ich subjektiv aber ganz anders gemeint, dann sagen wir, das ist nicht relevant. Es kommt darauf an, was objektiv gemeint ist. Und deswegen ist der Kontext so relevant.
Absolut wichtig. Benjamin Krause, Staatsanwalt bei der ZIT, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt. Herr Krause, erstmal ganz herzlichen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich noch einmal miteinander dann über die Suche nach den Tätern. Wir lassen jetzt erst einmal Hasnain Kasim ran, Journalist und Autor, Sohn indisch-pakistanischer Eltern. Sein Vater war Seemann, seine Mutter arbeitete als Übersetzerin. Er wuchs in Holland-Wielenfleet im Alten Land auf und ist deutscher Staatsbürger und hat das Buch geschrieben Post von Karl-Heinz, erschienen im Penguin Verlag. Hören Sie mal.
Karl-Heinz S. schreibt mir unter Angabe seiner vollen Adresse am 29. November 2016 um 14.03 Uhr.
Herr Kasim, Sie sind ein Schmierfink, der nur antideutsch denkt und schreibt. Ich habe noch nie etwas Vernünftiges aus Ihrer Feder gelesen. Noch nie. Sie erlauben sich wirklich etwas, als Ausländer uns Deutsche belehren zu wollen in Ihrem überheblichen Ton. Komm, du Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist.
Lieber Herr S. haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Sehr gerne komme ich zu Ihnen. Da ich zufälligerweise mit meiner Familie, Großeltern, Eltern, Geschwister, drei Ehefrauen, die vierte konnte nicht, die liegt gerade im Kreissaal und kriegt unser sechstes gemeinsames Kind, 8 Kindern, 17 Cousinen, 17 Cousins und 22 ihrer Kinder ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag, 4. Dezember vorbeischauen und mit ihnen Advent feiern. Wir alle freuen uns sehr, von ihnen zu lernen, was ein echter Deutscher ist. Mit besten Grüßen, Hasnain Kasim.
Soll das ein Witz sein?
Lieber Herr S. Nein, keineswegs. Wir sind wirklich in Ihrer Nähe und freuen uns sehr über Ihre Einladung. Eine kleine Frage noch. Da wir mit der Großfamilie kommen, wo können wir unsere Busse parken? Wir sind mit 2 großen Reisebussen unterwegs und ich habe Sorge, dass man in XXX, was ja ein eher kleiner Ort zu sein scheint, keinen Parkplatz findet. Und da wir Sie und Ihre Frau nicht übermäßig beanspruchen wollen, Kekse und Tee genügen. Kuchen bringen wir mit. Außerdem 3 Ziegen, die wir in Ihrem Garten schächten können. Haben Sie eine Feuerstelle, wo wir Sie anschließend grillen können? Frau 1 und Frau 2 können hervorragend grillen. Sie werden staunen. Herzliche Grüße und bis bald, Ihr Hasnain Kasim.
Post von Karl-Heinz, veröffentlicht von Hasnain Kasim, unter anderem Autor beim Spiegel, und die eben gesendeten Hörbeispiele sind dem Hörbuch entnommen, das im Hörverlag erschienen ist, und wir werden gleich noch mehr hören. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag zum Thema Verfolgen statt Löschen, Hasskommentare im Netz. Seit gut 2 Jahren gibt es ein Gesetz, das den Hass in der Internetkommunikation unter Strafe stellt, aber nicht nur, dass der Name des Gesetzes ein Unwort ist, sondern dass es offenbar nicht ausreicht, um Nutzer sozialer Netzwerke vor Hass zu schützen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auch bisschen einfacher umgangssprachlich Facebook-Gesetz genannt. Es schreibt den Betreibern solcher Plattformen wie Facebook, Twitter und ähnlichen Unternehmen vor, rechtswidrige Inhalte zu löschen oder eben zu sperren. Es soll geändert und ausgeweitet werden. Und nicht nur das, es gibt ein ganzes Gesetzespaket, geplante Neuerungen gegen rechts. Janina Lückhoff berichtet.
Das Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität umfasst mehrere Maßnahmen. Oder, wie Justizministerin Christine Lambrecht es ausdrückt,
es ist ein bunter Strauß.
Und zwar einer, der dringend notwendig sei, wie Lambrecht Ende April in einer Diskussionsrunde deutlich machte.
Wenn wir die Meinungsfreiheit verteidigen wollen, wenn wir einen starken Rechtsstaat weiterhin haben wollen, der ist Voraussetzung dafür, dass unsere Demokratie funktioniert. Und ich will, dass es auch so weiterbleibt.
Und so sieht der Strauß aus. Der Straftatbestand der Bedrohung wird ausgeweitet. Nicht mehr nur die Androhung eines Mordes soll strafbar sein, sondern auch die Drohung mit Gewalt und sexuellen Übergriffen oder mit erheblichen Sachbeschädigungen. Außerdem sollen die Strafen verschärft werden, bei Morddrohungen ebenso wie bei Beleidigungen im Netz.
Da, wo das Strafrecht beginnt, da hört die Meinungsfreiheit auf, wer anderen mit Mord, mit Vergewaltigung, mit schlimmsten Straftaten droht, der gibt keine Meinung kund, sondern der macht sich strafbar. Und das will ich, dass in Zukunft auch entsprechend dann gewürdigt wird.
Auch wer künftige Straftaten billigt und so den öffentlichen Frieden stört, um ein Klima der Angst zu schaffen, soll bestraft werden. Also zum Beispiel, wenn jemand die Äußerung öffentlich befürwortet, dass eine bestimmte Person an die Wand gestellt gehöre. Und antisemitische Tatmotive sollen sich strafverschärfend auswirken. Zweiter Aspekt des Gesetzespakets ist der bessere Schutz von Kommunalpolitikern. Der entsprechende Strafrechtsparagraf zur üblen Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens wird entsprechend erweitert. Und wer wegen beruflicher oder ehrenamtlicher Tätigkeiten Anfeindungen ausgesetzt ist, soll einfacher eine Auskunftssperre im Melderegister eintragen lassen können und so davor geschützt sein, dass Adressen weitergegeben werden.
Wenn ich mir anschaue, dass immer mehr Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker nicht mehr bereit sind, zur Verfügung zu stehen, weil sie sagen, ich tue mir und meiner Familie das nicht mehr an, dann muss sich was verändern in diesem Land und dann können wir das nicht abtun als Meinungsäußerung.
Zentrale Neuerung ist eine Meldepflicht der Anbieter sozialer Netzwerke. Sie müssen künftig strafbare Inhalte dem Bundeskriminalamt melden, anstatt sie nur zu löschen oder zu sperren. Bei der ersten Lesung im Bundestag Mitte März waren sich die Fraktionen weitgehend einig darüber, dass diese geplanten Neuerungen notwendig sind. Die AfD sieht in dem Gesetzentwurf jedoch eine Mogelpackung im Kampf gegen Rechtsextremismus. Linken und Grünen gehen die Pläne nicht weit genug. Sie fordern weitere Maßnahmen bei Prävention und Opferschutz. Der Deutsche Richterbund fordert mehr Stellen für die Justiz. Der Deutsche Anwaltverein kritisiert, die Ausweitung der Strafrahmen sei ein Stück weit Symbolpolitik. Und der Verband der Internetwirtschaft äußerte bei der Anhörung im Bundestag vergangene Woche verfassungsrechtliche, datenschutzrechtliche und europarechtliche Bedenken. Das Gesetzespaket soll voraussichtlich noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden.
Wer in einem sozialen Netzwerk bedroht oder belästigt wird, all dies soll künftig einfacher reklamiert werden können und angezeigt werden können. Hasnain Kasim, aus dessen Buch Post von Karl-Heinz wir eben zitierten, schildert darin auch seine Erfahrungen mit der Justiz, nachdem er 5 Strafanzeigen erstattet hatte. Die Verfahren seien eingestellt worden, weil die Verfasser der Hass- und Drohbriefe nicht ermittelt werden konnten oder einfach abgestritten hätten, sie geschrieben zu haben. Er fühlte sich von der Justiz im Stich gelassen. Dr. Benjamin Krause, Staatsanwalt bei der ZIT, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Hessen. Wie schwer ist es denn eigentlich für Sie als Staatsanwalt, einen Täter zu verfolgen, wenn zum Beispiel die IP-Adresse nach einer Woche wieder gelöscht ist?
Ja, das ist sehr schwierig, weil wir nicht einfach quasi die Schublade aufmachen können, uns ein Formular ziehen, 3 Kreuze machen und dann bekommen wir automatisch die Daten, die wir brauchen. Das ist in dem Fall gerade nicht so. Es ist tatsächlich so, dass wir auf die Mithilfe der Unternehmen, also der Anbieter sozialer Netzwerke angewiesen sind. Die wissen ja quasi, wer ihre Nutzer sind, auch wenn man sich als, keine Ahnung, Donald Duck aus Entenhausen vielleicht ausgeben kann, aber die kennen ja ihre jeweiligen Kunden und die haben auch gewisse Daten gespeichert und die wären für uns ganz, ganz wichtig, um diese Urheberinnen und Urheber identifizieren zu können. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das können wir derzeit mit den derzeitigen gesetzlichen Möglichkeiten nicht erzwingen. Das ist für Staatsanwälte wie mich auch ganz ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass man denkt, okay, ich brauche vielleicht irgendwie Kontodaten von einer Bank und dann schreibe ich die an und sage, bitte gebt mir die Kontodaten. Ansonsten komme ich, wenn ich einen Durchsuchungsbeschluss bekomme, mit der Polizei vorbei und wir holen sie uns zur Not, wenn es denn sein muss. Und diese Möglichkeit, unsere Maßnahmen mit Zwang zur Not durchsetzen zu können, die haben wir gerade nicht bei den sozialen Netzwerken im Internet, weil die weder die Datenhaltung in Deutschland haben, noch quasi ihren Unternehmenssitz in Deutschland haben, sondern aus den USA oder aus vielleicht teilweise europäischen Staaten wie Irland heraus agieren. Aber wir können eben in Deutschland quasi keine Auskünfte erzwingen. Und deswegen sind wir auf die freiwillige Kooperation der Anbieter sozialer Netzwerke angewiesen. Die entscheiden dann wiederum nach unternehmerischen Gesichtspunkten, weil sie keine gesetzliche Pflicht haben und sagen uns in aller Regel, in nahezu allen Fällen, vielen Dank für Ihre Anfrage, aber wir beantworten sie nicht.
Wir kommen später in der Sendung noch einmal darauf zu sprechen und ohne uns jetzt detailliert in Ihre Ermittlungsarbeit einzuklinken, trotz alledem die Frage, wie gehen Sie eigentlich bei Ihrer Arbeit genau vor?
Ja, da sind natürlich die Geschäftsgeheimnisse, die wir nie verraten würden. Aber ganz allgemein ist es so, wenn diese Anbieter sozialer Netzwerke uns helfen würden, dann wären die Ermittlungen viel einfacher, weil wir diese Daten dann bekommen würden. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns immer kreative Lösungen im Einzelfall überlegen müssen, dass wir gucken müssen, wer ist denn die Urheberin oder der Urheber? Was hat er denn sonst so geschrieben? Hat er vielleicht irgendwas von sich veröffentlicht? Kann man vielleicht irgendwas finden? War der sonst schon mal irgendwo? Was hat er denn für Freunde? Also Sie merken schon, das ist unglaublich aufwendig, dort dann in den von den jeweiligen Urheberinnen und Urhebern veröffentlichten Daten so ein bisschen zu gucken, ob es Ermittlungsansätze gibt. Und diesen Ermittlungsansätzen gehen wir dann nach. Das ist also nichts, mit dem man beispielsweise jetzt massenhaft und standardisiert Verfahren bearbeiten könnte, sondern es ist immer sehr, sehr aufwendig und immer im Einzelfall unterschiedlich.
Was wissen Sie über die Täter und Täterinnen? Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt. Ich hätte vermutet, dass es mehr Täter sind, mehr männlich als weiblich vielleicht. Eher 30 statt 50, eher im Osten als im Westen, ist jetzt vielleicht sehr klischeehaft.
Ja, also wir haben in unseren Verfahren festgestellt, dass es sowohl Männer als auch Frauen sind und dass es durch alle Alters- und auch Gesellschaftsschichten geht. Mhm. Man kann also das nicht so sagen, es sind immer nur die alten weißen Männer, wie man das teilweise hört. Das ist nicht der Fall, weil es eben auch so ist, dass wir jetzt ja nicht sagen, wir wollen uns nur auf einen gewissen Bereich von Hasskommentaren, wie zum Beispiel rechtsextrem oder linksextrem oder was auch immer, beschränken, sondern wir wollen alles, was eventuell strafrechtlich relevant sein könnte, genau gleich behandeln. Und deswegen gibt es dort auch ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten, die sich dann entsprechend äußern.
Sie haben Täter überführen können, denen dann auch der Gerichtsprozess gemacht wurde. Ja. Was für Strafen drohen den Tätern, die solche Straftaten begehen?
Also die Straftaten, über die wir im Bereich Hasskommentare im Internet reden, sind Straftaten, die Geldstrafen vorsehen und nur eher im Ausnahmefall oder in krassen Fällen oder Wiederholungsfällen Freiheitsstrafen. Es ist also so, dass der Gesetzgeber schon vorgesehen hat, dass die Geldstrafe in diesen Fällen die Regel ist. Wir Ermittler, wir sprechen ab und zu auch, dass das eben so kleine Straftaten sind, weil eben der Gesetzgeber die nicht besonders als Schwerstkriminalität ausgestaltet hat. Das ist aus meiner Sicht aber auch kein Problem, weil das Wichtigste aus meiner Sicht in diesem Bereich ist nicht, dass man mit harten Strafen abschreckt oder dass jemand besonders harte Strafen bekommen muss und dann die Öffentlichkeit darüber informiert werden muss, sondern wichtiger ist mir, dass der Staat überhaupt eine Reaktion zeigt. Manchmal ist es sogar für den Einzelnen viel beeindruckender, wenn wir tatsächlich mal dann vor der Tür stehen und sagen, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir dürfen jetzt beispielsweise das Handy oder den Computer mitnehmen. Wenn der Staat also präsent wird, das ist, glaube ich, die viel, viel wichtigere Reaktion, die dann bei den geneigten Urheberinnen und Urhebern ankommen muss.
Das eine ist die Präsenz des Staates, aber vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs nochmal die Frage, was kann jeder Einzelne tun? Das eine ist, es anzuzeigen. Aber reicht das? Muss man nicht Haltung zeigen? Deutlich machen, das ist zu viel, das geht nicht, das will ich nicht?
Ja, das ist natürlich unser Wunsch. Wir haben ja ganz bewusst einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz in unserer Bekämpfung und Verfolgung dieser Hasskommentare eingenommen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es mehr Leute gibt, die dann, wenn es solche Kommentare gibt, auch ganz bewusst aufstehen quasi in der digitalen Welt und sagen, ich bin dagegen und ich finde das nicht in Ordnung, wie du schreibst. Das ist rassistisch oder das ist menschenverachtend. Weil man muss sich eins vergegenwärtigen, wir mit dem Strafrecht, wir können ja längst nicht alle Kommentare erfassen, weil aus guten Gründen nicht jeder rassistische Kommentar auch strafrechtlich relevant ist. Sondern wir als Strafrecht, wir sind nur die Ausnahme. Und wenn man auf uns als Ausnahme vertraut, dass wir quasi dieses Problem lösen können, das werden wir nie schaffen. Wir sind ein Baustein von vielen Bausteinen. Und der größte Baustein ist, glaube ich, nach meiner persönlichen Meinung, dass wir mehr gesamtgesellschaftliches Engagement brauchen.
Benjamin Krause, Staatsanwalt bei der ZIT, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Jetzt kommt noch mal Post von Karl-Heinz, die der Journalist und Autor Hasnain Kasim bekommen hat.
Anonym. Ein anonymer Verfasser schreibt mir am 18. April 2017:
Kasim, du Dreckskanake, geh zurück in deine Heimat Türkei. Wir wollen keine Türken und andere Ziegenficker in unser Land. Deutschland den Deutschen.
Hallo, danke für Ihre Zuschrift. Dazu nur ein paar Punkte. Erstens, ich finde, wer in Deutschland leben und sich Deutscher nennen will, sollte sich um die deutsche Sprache bemühen und wenigstens die Grundzüge von Orthographie und Grammatik beherrschen. Arbeiten Sie an sich. Sie haben da noch einen ziemlich weiten Weg vor sich. Zweitens, ich stamme nicht aus der Türkei. Das ist also nicht meine Heimat. Drittens, wen meinen Sie mit wir, wenn Sie schreiben, wir wollten keine Türken in unserem Land? Sich selbst? Dann schreiben Sie bitte, ich will keine Türken in unserem Land, aber nicht wir. Viertens, Deutschland den Pakistanern, Japan den Brasilianern, Nigeria den Norwegern.
Du hast in Türkei gelebt, Dreckskanake, das weiß ich, lüg nicht, Deutschland den Deutschen.
Ja, ich war Korrespondent in der Türkei und habe dort einige Jahre gelebt, Blitzmerker. Aber deswegen stimmt der Satz, geh zurück in deine Heimat Türkei, immer noch nicht. Übrigens kommt das Wort Kanake aus dem Hawaiianischen. Kanaka heißt Mensch. Für dich habe ich ein ähnliches Wort. Im Griechischen bezeichnet man mit Idiotis eine Privatperson, im weitesten Sinne also auch einen Menschen. Und du bist wirklich ein Wahnsinnsidiot. PS, Kanada den Australiern.
Lügner!
Ich antworte ihm nicht mehr. Es hat keinen Sinn.
Hasskommentare im Netz, der Tag in H2 Kultur. Auch in anderen Bundesländern hat die Justiz Methoden entwickelt, wie man Online-Strafanzeigen wegen Beleidigung oder Volksverhetzung stellen kann, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Pate für die ZIT in Hessen, die wir eben vorgestellt haben, ist die Kölner ZAK, die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime. Die Staatsanwälte kooperieren mit Medienhäusern, wie zum Beispiel dem WDR, dem Deutschlandfunk und anderen, die selbst ein Interesse haben, den Hass aus den Kommentarspalten ihrer Online-Portale zu entfernen und deshalb auch bereit sind, rechtswidrige Inhalte der Staatsanwaltschaft zu melden. Seit 2017 gibt es dieses Projekt. Es trägt den Namen Verfolgen statt nur löschen. Christoph Sterz stellt es dieses Projekt vor, ein Jahr nachdem es an den Start ging.
Wer sich bei Facebook in den Kommentarspalten von Nachrichtenseiten oder auf Twitter umschaut, kann schon mal das Gefühl bekommen, dass das Internet kaputt ist, dass es dort zu viel Hass zu lesen gibt. Und zwar auch solchen, der nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, der strafbar ist. Ein Problem, dem die Nordrhein-Westfälische Landesanstalt für Medien das Projekt Verfolgen statt nur löschen entgegensetzt. Aus guten Gründen, meint LFM-Chef Tobias Schmidt.
Wenn Sie sehen, dass über 35% der Bevölkerung das Empfinden haben, dass es im Netz mehr Hass als Sachinformationen gibt. Wenn Sie sehen, dass Medienhäuser wie die Deutsche Welle ihre Kommentarfunktionen abschalten müssen, weil der Hass, weil die Aggressivität dort so stark ist, dass man sich nicht mehr traut, bestimmte Themen zu setzen oder zur Diskussion zu stellen, dann bleibt das Problem in seiner Gefahr für die Demokratie unverändert groß.
Schmidt geht es darum, illegale Hetze nicht einfach nur zu löschen, sondern sie zur Anzeige zu bringen, als Abschreckungsmaßnahme. Denn nur wer erfahre, dass der eigene Facebook-Post zum Beispiel als Volksverhetzung einzustufen ist, der oder die könne daraus auch etwas lernen. Nach Ansicht der Kölner Staatsanwaltschaft ist genau das im ersten Jahr von Verfolgen statt nur löschen eingetreten. Die Staatsanwaltschaft ist im Projekt dafür zuständig, die Anzeigen der beteiligten Medienpartner zu prüfen, etwa von RTL, dem WDR, der Rheinischen Post, der Deutschen Welle oder dem Kölner Stadtanzeiger. Nach Ansicht der Projektpartner zeigen die Zahlen, dass sich das Problem mit dem digitalen Hass in den Griff bekommen lässt. Und zwar auch deshalb, weil sich die abschreckende Wirkung noch verstärken könnte, wegen der ersten Verurteilungen, die mit dem Anti-Hass-Projekt zusammenhängen. Aber auch der Dialog zwischen Staatsanwaltschaft und Redaktionen ist wichtig. Denn für die Redaktionen war es bisher schwer, überhaupt eine Anzeige zu stellen, weil es keinen zentralen Ansprechpartner gab. Nun gibt es ein vereinfachtes Verfahren, was auch daran liegt, dass zwei Staatsanwälte in Köln ausschließlich für die gemeldeten Posts und Kommentare zuständig sind. Nordrhein-Westfalen arbeitet derweil an einer Weiterentwicklung, sagt Tobias Schmidt von der dortigen Landesmedienanstalt.
Ich glaube, unsere Aufgabe muss es jetzt im nächsten Schritt sein, an diesem Thema weiterzuarbeiten und vor allen Dingen bei den professionellen Journalistinnen und Journalisten zu suchen, wo können wir ihnen helfen, wo können wir ihnen Tipps geben, Ratschläge geben, wo ist es vielleicht auch so, dass wir die Medienunternehmen etwas klarer adressieren müssen und sagen müssen, wer diesen Bereich demokratischer Kommunikation im Griff behalten will, braucht dafür auch Ressourcen. Das sind Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, wir lernen die, die das vor allen Dingen machen müssen, diese demokratische Kommunikationsform aufrechtzuerhalten, ohne sich von Aggressionen in die Ecke drängen zu lassen.
Die Strafanzeige erfolgt also auch bei diesem Projekt anonym, sodass nur das Medienunternehmen, also zum Beispiel der WDR, als Anzeigeerstatter erscheint. Wir haben eben schon gehört, wenn Hater offen auftreten, sind sie leicht zu finden. Was aber geschieht mit anonymen Posts, gesendet von Servern ausländischer Unternehmen wie Facebook und YouTube? Das wollen wir noch einmal vertiefen. Die Betreiber haben offenbar ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit, von Hass und Hetze im Netz. Markus Schuler aus dem Silicon Valley berichtet.
Von außen hat es den Anschein, als sei das Internet in den USA nur schwach reguliert. Jeder kann und darf dort sagen, was er will, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.
YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snap. Bei all diesen Unternehmen beruht die Geschäftsidee auf Inhalten, die deren Nutzer dort posten. Die Unternehmen sind nicht verantwortlich für Inhalte, die von ihren Usern veröffentlicht werden. Natürlich müssen sie versuchen, ihre Webseite von illegalen Inhalten sauber zu halten. Aber selbst wenn es illegale Inhalte gibt, können sie nicht unbedingt haftbar gemacht werden.
Cecilia Kang ist Tech-Reporterin bei der New York Times. Dass die Internetunternehmen hier im Silicon Valley in den vergangenen 20 Jahren so wachsen konnten, liegt vor allem an Paragraph 230 des US-Telekommunikationsgesetzes.
Dies befreit im Wesentlichen alle Internetunternehmen von Inhalten, die auf ihren Websites veröffentlicht wurden und die sie nicht selbst erstellt haben. Das gibt ihnen große Immunität, die in anderen Ländern so nicht existiert.
Natürlich ist es auch in den USA verboten, zu einer Straftat aufzurufen oder andere Menschen zu denunzieren. Der rechtliche Rahmen ist aber ungleich größer als in jedem anderen demokratischen Land der Welt. Und das liegt nicht etwa an dem Telekommunikationsgesetz aus dem Jahr 1996, sondern an einem viel älteren Gesetz. Es ist 229 Jahre alt und nennt sich Erster Zusatzartikel der US-Verfassung. Dieser Artikel in der Verfassung ist so etwas wie der Heilige Gral. Keine der beiden Parteien will diesen anfassen, erklärt Cecilia Kang von der New York Times.
Der Artikel schützt die Freiheit der Rede vor jeglicher Art von Eingriff oder Zensur durch die Regierung. Deshalb ist man hier sehr vorsichtig, etwas zu ändern.
Bürger und Unternehmen schätzen die Freiheit, so gut wie alles im Internet sagen zu können, meint die Expertin. Das sei ein Stück der amerikanischen Kultur. Freiheit der Rede, Freiheit der Sprache. Wer jetzt denkt, dass die Internetunternehmen im Silicon Valley mit der derzeitigen Regelung zufrieden sind, täuscht sich. Denn sie müssen sich selbst Regeln auferlegen und diese dann auch einhalten. Das ist oft teuer und aufwendig. Vergangenes Jahr hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg einen Vorstoß gewagt und vorgeschlagen, die Redefreiheit auf den Internetplattformen einzugrenzen.
Unmittelbar nach der Veröffentlichung von Zuckerbergs Vorschlägen haben vor allem republikanische Abgeordnete sich dagegen ausgesprochen. Es könne nicht angehen, dass der Facebook-Chef die Redefreiheit beschneide, sagten sie.
Zuckerberg musste zurückrudern. Dennoch, so meinen Experten, gibt es eine gewisse Grauzone. Die USA könnten mehr tun, wenn sie sich an Paragraph 230 wagen.
That can at least prevent or slow down, for example, the spread of terrorist content.
So könnte man zumindest die Verbreitung terroristischer Inhalte, Mobbing oder Belästigung im Netz verhindern. Oder verlangsamen. Im Moment sind die Internetunternehmen auf sich allein gestellt. Jeder versucht für sich herauszufinden, wie er schwierige Inhalte moderieren kann.
Schwierige Inhalte moderieren, das ist auch eine interessante Perspektive, bei der vermutlich so einiges durchrutscht, wenn die Freiheit im Netz fast grenzenlos ist. Hierzulande haben Hass und Hetze per Gesetz strafrechtliche Konsequenzen, aber auch strafrechtliche Grenzen, wie wir gehört haben. Wir haben gerade eben schon das ZAK vorgestellt, die Zentral- und Ansprechstelle für Cyberkriminalität in Köln. Anders als in Hessen können sich Nutzer hier nicht direkt melden. Einer der beiden dort tätigen Staatsanwälte, die die strafrechtliche Prüfung übernehmen, ist Dr. Christoph Hebecker. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Facebook und YouTube haben ihren Sitz in den USA. Welche Erfahrungen haben Sie mit Rechtshilfeersuchen bei amerikanischen Behörden gemacht, wenn es um Hasskommentare geht?
Das kann man relativ einfach beantworten. Sehr schlechte Erfahrungen. Ich persönlich kenne im Rahmen unserer Arbeit bislang kein einziges erfolgreiches justizielles Rechtshilfeersuchen, was uns tatsächlich weitere Ermittlungsansätze eingebracht hätte.
Das heißt, eine deutsche Staatsanwaltschaft hat absolut keine Möglichkeit, Facebook und Co. dazu zu zwingen, Daten herauszugeben.
Das ist so richtig, ganz genau. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir diese Daten bekommen. Diese Daten, die bei den Anbietern der sozialen Plattformen liegen, stellen für uns regelmäßig wichtige Ermittlungsansätze in unseren Verfahren dar. Wir fragen deswegen eben auch regelmäßig diese Daten bei den Betreibern der sozialen Plattformen an, bekommen aber tatsächlich nur in einem Bruchteil der Fälle tatsächlich Daten von den Betreibern der sozialen Plattformen geliefert. Zur Wahrheit gehört dabei aber eben auch, dass die Anbieter dass die Betreiber der sozialen Plattformen dazu eben nicht verpflichtet sind. Wenn sie uns als deutschen Strafverfolgern Daten liefern, dann tun sie das freiwillig, müssen das aber nicht.
Also man hat nicht so etwas wie einen Auskunftsanspruch gegenüber diesen Plattformen. Das hat man nicht.
Ganz genau, das hat der Krause gerade auch schon erwähnt. Ja. Wir würden uns genau das wünschen. Das würde es uns als Strafverfolger deutlich einfacher machen, wenn wir einen solchen durchsetzbaren Auskunftsanspruch hätten. Einen Auskunftsanspruch, den wir dann eben im Zweifel auch mit Zwangsmitteln durchsetzen könnten. Einen solchen haben wir eben nicht. Und das macht uns die Arbeit alltäglich wirklich regelmäßig schwierig.
Hessen macht sich dafür stark, das sogenannte Marktortprinzip durchzusetzen. Danach müsste Facebook zum Beispiel als Anbieter in Deutschland nach deutschem Recht dann Daten an die Sicherheitsbehörden abgeben. Damit wäre Ihnen vermutlich geholfen.
Damit wäre uns sicherlich geholfen. Jetzt sind wir als Staatsanwälte in der glücklichen Lage, die Regeln nicht machen zu müssen. Unsere Aufgabe ist es eben, Bedürfnisse zu beschreiben. Wir können dem Gesetzgeber Rückmeldungen geben, was brauchen wir an Ermittlungsinstrumentarien, um effektiv arbeiten zu können. Wie man das dann tatsächlich im Einzelfall durchsetzt, das ist eben Aufgabe des Gesetzgebers. Eine Möglichkeit wäre hier eben eine umfassendere Gewährleistung des Marktortprinzips. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, aber für uns möglicherweise ein Ansatz.
Facebook und Google haben in Deutschland vor ein paar Jahren mal mehrere Schulungen zur Auskunftsersuchen für Richter und Staatsanwälte durchgeführt, habe ich gelesen. Das klingt dann doch eigentlich so ein bisschen zumindest nach Kooperation, oder ist das eher Makulatur?
Ich wäre zunächst vorsichtig und würde auf jeden Fall sagen, ich würde den Betreibern der sozialen Plattform keine Totalverweigerungshaltung vorwerfen. Das können wir nicht beobachten. Und es ist auch richtig, dass diese Schulungen stattgefunden haben. Die haben wir bei der ZAK NRW betreut und mit durchgeführt. Es ging eben darum, dass Richter und Staatsanwälte geschult werden, wie sie die Online-Portale der Betreiber der sozialen Plattformen richtig bedienen, um Anfragen über diese Online-Portale zu stellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für uns Strafverfolger kein ganz befriedigender Ansatz, wenn jetzt letztendlich die Betreiber der sozialen Plattformen vorgeben, wie solche Anfragen auszusehen haben. Unser Verständnis sieht da eigentlich anders aus. Wir würden uns wünschen, dass wir die Anfragen stellen und diese Anfragen eben beantwortet werden müssen. Nichtsdestotrotz sind diese Schulungen, die da durchgeführt wurden, sicherlich ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung.
Wir haben ja auch heute in der Sendung schon gehört, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärft werden soll. Eben dann müssten die Portale strafrechtliche Kommentare von sich aus melden. Wie bewerten Sie diese Neuregelung?
Wir sind da etwas zurückhaltend. Wir haben das nicht unbedingt gefördert und waren nicht von Anfang an ein Freund dieser jetzt anstehenden Neuregelung. Was man sicherlich konstatieren kann und was sicherlich stattfinden wird, wir werden einen enormen Anstieg der Verfahrenszahlen zu verzeichnen haben. Es werden mehrere hunderttausend Verfahren auf uns zukommen, die bearbeitet werden müssen. Und wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass wir momentan eigentlich kein Quantitätsproblem haben. Es ist nicht das Problem, die Anzahl der Verfahren zu steigern. Wir haben ein Qualitätsproblem. Wir müssen in unseren Ermittlungsverfahren besser werden, wir müssen schneller werden, wir müssen effektiver werden und wir müssen in einer Mehrzahl der Fälle in der Lage sein, auch tatsächlich die Verfasser der Postings zu identifizieren. Und unser Ansatz wäre gewesen, dass wir erst effektiver und besser werden und dann die Anzahl der Verfahren steigern. Andernfalls drohen wir künftig in einer unfassbaren Anzahl von Ermittlungsverfahren zu versinken. Und ob das erforderliche Personal dafür zur Verfügung gestellt werden kann, daran kann man Stand heute, glaube ich, noch berechtigte Zweifel haben.
Und Sie sind zu zweit, das muss man vielleicht auch noch einmal deutlich machen, dass Sie zu zweit bei der ZAK arbeiten. Die Frage ist natürlich dennoch, was kann und muss eigentlich jeder Einzelne tun, dem Hass und Hetze im Netz begegnen? Ich habe die Frage gerade eben auch schon Herrn Krause gestellt. Was denken Sie?
Ja, zunächst sollte man die erforderliche Sensibilität mitbringen. Wenn ich das Netz betrete, sollte ich mich nicht damit abfinden, dass dort Straftaten begangen werden. Niemand muss das hinnehmen, wenn im Netz Straftaten begangen werden. Solche Straftaten können angezeigt werden und solche Straftaten sollten angezeigt werden. Deswegen sind wir eben auch auf Mitbürger angewiesen. Nur wenn Straftaten angezeigt werden, nur wenn Strafverfolger Kenntnis von Straftaten haben, können wir diese eben auch verfolgen. Und das sollte konsequent getan werden. Auf der anderen Seite haben wir als Justiz da sicherlich auch noch einiges an Verbesserungsbedarf. Es muss einfacher werden, solche Anzeigen anzuzeigen. Geschädigte müssen sich besser aufgehoben fühlen bei uns. Und das sind sicherlich Punkte, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, wo wir mit Sicherheit noch enormes Potenzial nach oben haben.
Christoph Hebbecker, Staatsanwalt bei der ZAK in Köln, der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime. Haben Sie herzlichen Dank. In Köln wollte ich noch mal sagen, das wäre dann doppelt gemoppelt gewesen. Haben Sie herzlichen Dank. Und hier kommt noch mal Post von Karl-Heinz. Hasnain Kasim liest sie uns vor.
Holger S. Holger S. schreibt mir am 17. März 2017 um 8.18 Uhr.
Herr Kasim, ich habe gelesen, dass Sie sich auch mit doppelter oder mehrfacher Staatsbürgerschaft anfreunden könnten. Man kann aber nicht zwei Länder seine Heimat nennen und auch nicht mehr Länder.
Hallo Herr S. Danke für Ihre Zuschrift. Doch, natürlich kann man zwei oder mehr Länder seine Heimat nennen. Warum soll das nicht gehen? Nur weil Sie nicht zwei Länder Ihre Heimat nennen und das vielleicht nicht nachempfinden können, heißt das doch nicht, dass andere das auch nicht können. Was mehr als eine Staatsbürgerschaft angeht, da finde ich schon, dass es auch Argumente dagegen gibt, die ich nachvollziehen kann. Aber mit Heimat zu argumentieren, trifft es nun wirklich nicht. Ich selbst habe zum Beispiel ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber ich empfinde mehr als nur Deutschland als Heimat. Verstehen Sie? Viele Grüße, Hasnain Kasim.
Man kann sich aber nur einem Land verpflichtet fühlen. Man kann auch nur eine Kultur lieben und leben.
Da muss ich Ihnen widersprechen. Klar gibt es manchmal Konflikte, was das sich verpflichtet fühlen angeht. Zum Beispiel, wenn ich Fußballprofi bin. Für welche Nationalmannschaft spiele ich? Oder wenn es Wehrpflicht gibt. In welchem Land leiste ich den Wehr- oder Ersatzdienst? Und klar gibt es bei zwei oder mehr Kulturen manchmal Aspekte, die aufeinanderprallen, die nicht zusammenpassen, die sich womöglich widersprechen. Verstehen Sie? Viele Grüße, Hasnain Kasim.
Ich finde, man darf nur ein Land und eine Kultur haben.
Ach, Herr S. Ich finde ja auch, manche Leute dürften keine Kinder haben. Aber Gott sei Dank habe ich da nichts zu melden. Und Sie nichts, was Land und Kultur angeht. Also viele Grüße, Hasnain Kasim.
Post von Karl-Heinz. Hasnain Kasim hat uns Einblicke nehmen lassen und Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Heute ein Tag zum Thema Verfolgen statt Löschen, Hasskommentare im Netz. Besonders nach Fällen wie den Ausschreitungen in Chemnitz oder nach dem Mord an Walter Lübcke, haben wir gerade eben in der Sendung gehört, nehmen Hass und Hetze im Netz dramatisch zu. Uwe Becker ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen. Herr Becker, guten Abend. Ein bewaffneter Mann hatte im vergangenen Jahr versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, wo 70 bis 80 Gläubige Yom Kippur feierten, das Versöhnungsfest. Ist das Grundrauschen im Netz nach diesem Attentat auch lauter geworden?
Es ist insgesamt lauter geworden. Und ich glaube, was man mit Halle nochmal sich vergegenwärtigen muss, ist einfach, dass dort eine einzelne Tür verhindert hat, dass es zum größten Massenmord an Jüdinnen und Juden in unserem Land nach 1945 kommen konnte. Und man stellt schon fest, dass die Schwellen gerade in der Kommunikation und dem, was an Hass und Hetze, gerade auch an antisemitischem Hass und Hetze dort verbreitet wird, sinkt. Und die Schwelle von der Tür, die, wenn man so will, in die virtuelle Welt führt, hinein in die reale Welt, die wird immer wahrscheinlicher und davor kann ich nur warnen.
Können Sie ausmachen, ob das rechter oder linker Antisemitismus ist oder gar von Menschen aus dem arabischen Raum kommt?
Also wenn man sich die Hetze anschaut, dann stellt man, ähnlich wie es bei den gemeldeten Straftaten ist, sehr stark natürlich fest, dass ein hoher Anteil nach wie vor im Bereich des rechtsradikalen Antisemitismus zu verorten ist. Aber man sieht gerade auch jetzt in Bezug auf Verschwörungstheorien, wie sie jetzt durchaus auch etwa durch Corona angeheizt werden, auch aus dem arabischen Raum mit der Verteufelung des Staates Israel, auch einen Antisemitismus, der Israel bezogen ist.
Da sind Sie wieder die Vorteile. Wie gehen Sie dagegen vor?
Nun, auf der einen Seite gilt, dass man sehr konsequent gegen jede Form des Antisemitismus mit allen Folgen auch der Repression vorgehen muss. Und da ist sicherlich vieles von dem, was jetzt an Möglichkeiten schon genannt worden ist, ob es das Thema Hessen gegen Hetze ist, ob es die entsprechende strafrechtliche Ahndung und Verfolgung der Themen ist. Und auf der anderen Seite natürlich ein hoher Anteil, der im Bereich der Prävention erforderlich ist, um den Dingen entsprechend auch von vornherein entgegenzutreten.
Also Sie löschen auch nicht, sondern Sie zeigen an, wenn Ihnen so etwas quer kommt, sage ich mal.
Definitiv, und ich kann auch nur auffordern, dass jeder und jeder, der oder die das sieht und wahrnimmt, auch die Möglichkeit nutzt, es anzuzeigen. Wir hatten ja in der jüngsten Vergangenheit jetzt gerade aktuell, ob es beim Yom HaShoah, also dem Erinnerungstag an die Shoah war, Störungen auch schon von Online-Angeboten, ob es der israelischen Botschaft war oder auch Gebetsstunden von Rabbinern. Und das zeigt eben, dass es weg ist von der reinen Hasskommentierung, wirklich hin zu, im Moment in Anführungszeichen, zwar virtuellen Angriffen. Aber auch da ist der Weg vom Virtuellen ins Reale aus meiner Sicht sehr nah. Und deswegen muss an den Stellen, glaube ich, auch Bevölkerung mobilisiert und aktiviert werden, den Dingen auch wirklich nachzugehen. Und es lohnt sich.
Mhm. Gehen Sie eigentlich unterschiedlich vor, wenn es sich um rechten Antisemitismus handelt oder ob er von Menschen aus dem arabischen Raum kommt oder von Linken?
Also im Bereich der Prävention gibt es dort sicherlich deutliche Unterschiede. Letztendlich geht es zwar im Kern immer auch in allen Fällen um gerade auch die Vermittlung jüdischen Lebens, um auch Vorurteile abzubauen. Vieles von dem, was im Antisemitismus greift, resultiert hier letztlich auch aus einer völligen Unkenntnis gegenüber jüdischem Leben. Das deckt sich sicherlich in alle Richtungen oder in beide Richtungen, wenn ich jetzt mal die Themen aufnehme. Aber natürlich braucht es im Umgang mit Rechtsextremismus nochmal einen anderen Ansatz, als wenn es um etwa israelbezogenen Antisemitismus geht, aus dann etwa dem arabischen Raum oder dem Nahen Osten.
Mich interessiert es, ich frage nochmal nach, was bedeutet Vermittlung jüdischen Lebens zum Beispiel im Kontext einer arabischen Familie oder wenn Sie in den Schulen unterwegs sind und präventiv arbeiten? Wie machen Sie das?
Und wir haben inzwischen Programme, ob sie Meet a Rabbi nennen oder Rent a Jew und ähnliche vergleichbare Projekte, die jungen Menschen gerade auch aufzeigen, wie überhaupt jüdisches Leben im Hier, Heute und Jetzt ausschaut. Für viele ist auch alleine ob der Zahl oder der geringen Zahl von Jüdinnen und Juden ist ja kaum wahrnehmbar. Und daraus speist sich natürlich sehr vieles, was am Ende in Vorurteile, in Hass und Hetze dann überschlägt. Und insofern bedeutet es an den Schulen, den Schülerinnen und Schülern konkret zu zeigen. Und je jünger und je näher die Menschen wiederum an den Schülerinnen und Schülern sind, umso authentischer kann das auch vermittelt werden, sind das natürlich alles Themen, die dort dann auch entsprechend hineinspielen. Also viele sehen das erste Mal überhaupt eine Jüdin oder einen Juden dann, wenn über diese Projekte sozusagen Kameradinnen und Kameraden plötzlich an der Schule sind.
Nochmal ganz kurz für die Hörer, Meet a Rabbi bedeutet dann, dass eben der Rabbi tatsächlich in die Schule kommt und einfach etwas über das jüdische Leben erzählt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, und von der Tradition bis zum normalen Leben ist erzählt und das Gleiche auch bei Rent a Jew, wo dann häufig sehr junge Jüdinnen und Juden zu ihren Alterskameradinnen und Kameraden kommen und plötzlich der Aha-Effekt auftritt und sagt, Mensch, die hören ja die gleiche Musik wie wir und auch die ähnlichen Hobbys. Also es klingt jetzt so simpel, aber es sind einfach Begegnungen, die überhaupt erstmal auslösen, dass man sich mit jüdischem Leben nicht abstrakt, sondern konkret auseinandersetzt und dann merkt, wie dicht die Dinge doch beieinander sind. Und das sind erste Schritte, sehr früh eben schon anzusetzen, dass bei jungen Menschen das überhaupt nicht erst, zumindest nicht aufkommt oder wenn es aufgekommen ist, dann nach Möglichkeit auch wieder ein Stück in den Hintergrund tritt.
Und man kann auch über die Kippa reden oder sie gemeinsam aufziehen oder wie auch immer.
Richtig.
Sie sind auch Kontaktpersonen für Menschen, die Opfer von Judenfeindlichkeit geworden sind. Wer wendet sich an Sie mit welchen Bedrohungen und sind diese Menschen ja dann konfrontiert?
Also auch da ist das Spektrum sehr weit. Es reicht von Schülerinnen und Schülern, die das an Schule erleben, wo plötzlich der Begriff Jude auch ihnen gegenüber als Schimpfwort gebraucht wird. Es geht über Schmierereien an Hauswänden bis hin dann tatsächlich eben auch zu Situationen, wo es zumindest auch da mal virtuelle Angriffe auf Veranstaltungen im Internet jetzt während der Corona-Zeit geht. Und wichtig ist dann eben aufzuzeigen, welche Möglichkeiten jetzt neben der strafrechtlichen Verfolgung auch in Richtung Beratung, Unterstützung es hier gibt. Und da reichen ja in Hessen über das Beratungsnetzwerk, das es etwa an der Universität Marburg, dem Demokratiezentrum geht, über OFEC, ein Angebot der Zentralstelle, der Zentralen Wohlfahrtsstelle für Juden, das jetzt neu seit März in Hessen vorhanden ist, bis hin zu etwa Response der Beratungssituation der Bildungsstätte Anne Frank. Ein sehr breites Spektrum, wo Menschen dann auch wirklich die Chance haben, in ihrer Situation aufgefangen zu werden und Unterstützung zu erfahren.
Sie haben jetzt zweimal in unserem Gespräch schon auf die Hygienedemonstrationen, so heißen sie, sind sie zu sprechen gekommen. Linke, Rechte, Esoteriker, Impfgegner, Bürgerrechtler, fanatische Fußballfans, sie alle versammeln sich jetzt, um gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Und sie haben gerade eben auch deutlich gemacht, dass auch aus diesen Kreisen antisemitisches Gedankengut verbreitet wird. Wie groß ist Ihre Sorge, dass aus Hasskommentaren und Volksverhetzung im Netz oder eben auch auf der Straße eine reale Gefahr ausgehen könnte?
Also wenn man sich das Beispiel, was Sie ansprachen, von Halle anschaut, dann ist das ja ein deutliches Beispiel dafür, wie schnell von der Radikalisierung im Netz der Weg dann zur realen Gewalt werden kann. Und wer jetzt etwa die Tür zu einer virtuellen Gebetsstunde durchschreitet, um diese zu stören, der ist potenziell auch gefährlich dafür, dass einmal durch die reale Tür schreitet. Deswegen bemesse ich dem schon einen hohen Gefährdungsgrad bei. Und es braucht umso mehr die Gesellschaft, die dort wach ist, die dort früh auch tätig wird, neben jetzt den staatlichen Möglichkeiten. Also ich persönlich sehe die Gefahr durchaus hoch und die Schwellen senken. Und man sieht, wie viele heute bereit sind, sogar mit ihrem Namen Hass und Hetze zu verbreiten. Das gab es ja vor einiger Zeit auch noch nicht. Also ich sehe das als reale Gefahr.
Mhm. Uwe Becker, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen. Ich danke Ihnen. Verfolgen statt löschen, Hass und Hetze im Netz, das war uns ein Tag wert. Den können Sie wie immer nachhören als Podcast oder in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.